Fest und flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Wo ist denn Marco Göllner geblieben, Jan?
Ja, Marco Göllner schon in den Weihnachtsferien. Hallo, herzlich willkommen. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Es ist der 25. Dezember. Das ist die offiziell letzte Ausgabe von Fest und Flauschig dieses Jahr. Eine Notausgabe eigentlich. Hallo Olli, erstmal. Willkommen.
Hallo Jan, wie geht's denn dir? Du bist ja, ganz schön zielstrebig, so in deiner Art, wie du redest schon. Du hast einen Plan heute, oder?
Ich habe einen kleinen Plan, ja, weil wir haben viele Dinge, die wir sagen müssen, über die wir reden müssen, weil es gar nicht anders geht und wir müssen so ein bisschen rekapitulieren, was eigentlich passiert ist. Wir haben uns das letzte Mal gesehen am Montag im Jan-Olli-Weihnachtszirkus zusammen mit 2.500 Fest- und Flauschig-Fans, Leuten, die sich so gefreut haben, dass wir da einen schönen Abend zusammen verbringen. Und es war ein geiler Abend bis auf den Terroranschlag, das war so ein bisschen ungeil.
Ja, das ist wirklich wahr. Bis dahin war es ein mega guter Abend, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte kein Gefühl, weil warst du eigentlich sehr aufgeregt, als wir auf die Bühne gegangen sind, beziehungsweise
ja,
ins Zelt rein?
Ja, ich war schon recht angespannt. Also als ich dann zum ersten Mal beim Soundcheck nachmittags gesehen habe, was das für eine Location ist, als ich das Licht gesehen habe und die Stimmung und es roch so nach Popcorn und Pferdepiste, das war schon, ja, ich war leicht gerührt überhaupt von der Location. Das war wirklich wunderschön und ich habe mich total gefreut auf den Abend und das hat man auch gemerkt, die Stimmung war gut. Wir mussten eine halbe Stunde noch warten mit dem Einlass, beziehungsweise eine halbe Stunde noch länger Einlass machen, weil die Leute so langsam ins Zelt erst gekommen sind, weil der Zirkus Roncalli, glaube ich, vorher die Stände geöffnet hatte und Leute sich dann da Popcorn gekauft haben und es einfach langsamer ging, weil alle waren so in Jahresendstimmung und dann sind wir erst um 20.30 Uhr auf die Bühne gegangen und ich habe aus guter Tradition immer, das mache ich auch mal in meiner Sendung in Köln, wenn ich die aufzeichne, dass ich immer vorher nochmal, bevor ich auf die Bühne gehe, kurz aufs Handy gucke und einmal die Nachrichten checke, damit du nicht, falls irgendwas passiert, mit irgendeiner falschen Stimmung da rausgehst oder zumindest ahnst, dass die Leute eventuell auch was mitbekommen haben, was man selber noch nicht wusste. Und ich bin quasi mit der Information ein Toter bei LKW-Unfall am Breitscheidplatz auf die Bühne gelaufen. Ich habe dir das sogar vorher gezeigt und du hast
ja hast du mir noch gezeigt, genau.
Lass mich in Ruhe, damit ist jetzt egal. Wir sind da eben andere
Typen. Das habe ich gar nicht gesagt, das stimmt.
Nein, du hast da jetzt...
Ich konnte aber das noch nicht, ich wusste ja nicht, was da los ist. Also genau, das hatten wir schon gewusst, aber wir dachten, das ist ein Unfall gewesen, oder? Kann man das sagen? Zu dem Zeitpunkt dachten wir, das ist ein Unfall gewesen.
Genau. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen, haben erstmal Sendung gemacht und haben das alles so, beziehungsweise Show gemacht, wie wir das geplant hatten. Hatten ja zwei Sendungen geplant. In der ersten waren Lars Eidinger und Bralina Brozinski eingeladen. In der zweiten Bastian Pastewka. Dann habe ich auf der Bühne, also die Idee war, dass wir das quasi so machen, wie wir immer unsere Podcasts aufzeichnen. Getrennt voneinander, Olli auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Ich habe meinen Laptop auf, den Informationsstream und Olli sitzt da gechillt auf seinem Rattensofa. Also alles wie in echt eigentlich. Und ich hatte halt auch meinen Laptop auf mit dem Tweetdeck und den Informationen und es sickerte quasi ab dem Moment, wo ich auf der Bühne war. Eigentlich ahnte ich schon so nach 5-6 Minuten, okay, das ist dann doch ein bisschen größer, ein bisschen ernster und habe das eigentlich immer relativ zeitnah mitbekommen, genau wie einige Leute, die ihre Handys angelassen haben und wo man dann, weißt du noch, als der erste rausgelaufen ist, den wir noch so bepöbelt haben, wo ich dann nachdenke.
Ich habe den bepöbelt und meinte, ich löse mich auf und habe meine typischen Sprüche gebracht und wollte mich, der hat auch gar nicht reagiert auf meine Sprüche, der ist zielstrebig rausgegangen, also der wusste wahrscheinlich Bescheid, was da los ist, ne? Ich habe dann
Ich habe gedacht, der ist vielleicht gute Laune oder sowas.
Genau. Ich habe so gute Laune gemacht und auch zotige Witze und alles und wusste nicht, was los ist. Und irgendwann wurdest du so ernst und hast dann auch irgendwann zu mir gesagt, wir müssen die Sendung jetzt langsam mal, wir müssen aufhören. Aber du hast mir nicht gesagt, warum das der Fall ist. So, ne? Da war ich so ein bisschen irritiert in dem Augenblick. Du wusstest das ja schon, ne? Aber du wolltest mir das nicht sagen auf der Bühne.
Ja, auch weil 2.500 Leute um uns rum saßen, die wahrscheinlich auch noch nichts wussten.
Hättest mir ja ins Ohr flüstern können, ja.
Ja, aber es, Naja, auf jeden Fall ist es dann, sind wir in die Pause gegangen und dann haben wir Backstage relativ schnell entschieden, dass wir das nicht machen. Und da muss ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie entschuldigen, gar nicht, aber normalerweise ist ja bei solchen Veranstaltungen habe ich immer so ein, oder also was heißt Veranstaltung, bei solchen schrecklichen Ereignissen halte ich mich immer sehr zurück oder versuche mich sehr zurückzuhalten mit irgendwelchen öffentlichen Äußerungen oder so. Aber es war in dem Moment tatsächlich dann. Ich bin einfach, also was du vielleicht, doch habe ich dir das erzählt, dass ich, bevor ich zum Soundcheck gekommen bin, ich war um 14.30 Uhr, bin ich original 3 Runden, mein Hotel war am Breitscheidplatz, und zwar nicht das Waldorf, sondern ein Hotel, ich habe quasi von meinem Zimmer auf den Ort des Anschlags geguckt, bin, bevor ich zum Soundcheck gekommen bin, da noch rumgelaufen, stand vor diesem, da wo der LKW in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist, da war dieser Handbrotstand, wo ich mir noch, also erst überlegt habe, was zu kaufen, auf der anderen Seite so ein Crepe-Stand, ich bin da bestimmt eine Dreiviertelstunde rumgelaufen, an dem Mittag, hab dann noch irgendwie so zwei Polizisten, die da irgendwie Abschnitt 53 da irgendwie rumgelaufen sind, die mich dann gegrüßt haben und mich erkannt haben, obwohl ich eine Mütze auf hatte und dann so, ich hab polizeimäßig zugezwinkert, haben dann noch einen Typ, der am Krebs stand, mit mir ein Foto gemacht hat in der Gasse und dann stand ich vor diesem Heinz-Rühmann-Plakat von der Feuerzangenbowle, was an so einem Stand angebracht war, so überlebensgroß, wo ich bestimmt 5 Minuten vorgestanden habe und gedacht habe, wissen das eigentlich die Erben von Heinz Rühmann, was ich mir immer bei diesen Buden denke, weiß eigentlich David Hasselhoff, auf wie viele Autoscooter da drauf
gespielt wird? Am Stand ist das Poster oder was? Am Glühweinstand?
Genau, da ist ein riesiges Poster von Heinz Rühmann, Feuerzangenbowle, wenn man quasi vom Waldorf Astoria auf den Weihnachtsmarkt läuft, auf der rechten Seite ist die Kirche, auf der linken Seite ist das Bikini und auf der rechten Seite ist so ein Stand, der auch das große Weihnachtszelt oder sowas, wo man einen Glühwein indoors trinken kann und da ist ein großes Plakat von Heinz Rühmann und der Feuerzangenbowle angebracht und da stand ich bestimmt 5 Minuten vor, hab meinen Crepe gegessen und hab gedacht, dürfen die eigentlich hier ein Plakat von Heinz Rühmann aufhängen? So,
bei Google die Nummer rausgesucht von den Enkeln von Heinz Rühmann.
Nein, ich denke mir das ja immer auch bei die ganzen Disney-Figuren, die auf irgendwelche Geisterbahnen draufgesprüht sind, dass das Urheberrecht für so einen gewissen Teil unserer Gesellschaft nicht greift, nämlich fürs Schaustellergewerbe. Wenn da irgendwas
In Hamburg, das war jetzt ein anderes Thema, aber in Hamburg beim Breakdancer, da ist eine ganz schlechte Zeichnung oder so gesprüht, Stefan Raab, aber Stefan Raab so 1995 oder 96, man erkennt die auch kaum so. Aber das sind, also sowieso generell, die sehen immer so ganz, das ist meine Frage, wenn die extra so schlecht dann gezeichnet, die Prominenten, damit man sich die nicht verklagen kann, damit man sagen kann, nee, ist ein anderer Typ, ist mein Schwager, als Beispiel oder so. Im Notfall, genau. So sagt, nee, ist nicht Stefan Raab, das ist ein Typ aus meiner Nachbarschaft. Egal, das ist ein anderes Thema jetzt, wir waren beim anderen Thema,
Also ich stand auf jeden Fall davor und dann in dem Moment, das sind dann die Sachen, die einem dann, also die ich jetzt auch im Nachhinein jetzt mit ein paar Tagen Abstand tatsächlich, die einem dann so aufkommen. Ich sehe dann jetzt, habe jetzt irgendwie gerade heute zum ersten Mal so ein Bild mir angeguckt von diesem, nachdem sie den LKW da weggezogen haben. Ich konnte übrigens abends dann auch nicht zum Hotel. Also ich war, ich stand dann da quasi, ich konnte nicht zurück, weil alles abgesperrt war. Das Hotel war eben genau da. Und ich bin eben da tagsüber noch rübergelaufen und ich, nee, eins nach dem anderen. Ich habe auf jeden Fall jetzt im Nachhinein ploppt das dann so auf und ich sehe dann, habe jetzt auf einem Foto dieses große Heinz-Rühmann-Plakat gesehen und habe halt dann auch von oben gesehen, dass ich da, also die Straße, dass ich quasi an dem Punkt, wo ich gestanden habe, original der LKW, so links in die Buden reingelaufen ist, wo, glaube ich, meiner Erinnerung nach ein Typ war, der irgendwelche Weihnachtssterne verkauft hat und der sich noch mit einer Kundin unterhalten hat. Als ich da stand, ich habe das total präsent noch, wo was war. Und ich weiß noch genau, welcher Stand wo war, weißt du? Auf der rechten Seite, der erste Stand war der Handbrotstand, auf der linken Seite stand ein Typ, der hat Crepe verkauft und da muss der LKW ja durchgeballert sein. Und das, weißt du, das sind so Sachen, die ich dann die ganze Zeit
im Kopf habe. Ich war 2 Tage vorher da auf diesem Weihnachtsmarkt ganz kurz. Ja, ich bin nur rübergegangen, quer einmal. Naja, das sind so Sachen, die man im Kopf hat.
Die Polizisten, wenn es die Polizisten grüßen oder keine Ahnung, die ich hoffe, dass, also das die zwei, die mir da an dem Kinderkarussell entgegengekommen sind und noch ein Typ, der ein Foto mit mir gemacht hat, als ich gerade einen Crepe kaufen wollte, der total aufgeregt war und der hat auf jeden Fall ein Foto von mir gemacht, irgendwie um 14.30 Uhr oder sowas. Und den auf jeden Fall, hoffentlich geht's dir gut und so. Also, das waren so die Momente, das ist so das, was ich, also mit diesen persönlichen Eindrücken bin ich quasi ins Tempodrom schon gekommen und habe dann in dem Moment das gar nicht realisiert. Aber es ist tatsächlich, es geht einem dann doch schon sehr nahe, wenn du dann wirklich so Details und dich an die Gesichter der Leute erinnern kannst, die da in dieser Gasse standen und noch weiter, das alles sehr genau. Ich kann das alles sehr genau für mich selber nacherzählen, was wo war und das war, es war nicht so schön. Das habe ich am Abend ja auch kurz erzählt und es war dann, naja, auf jeden Fall haben wir die Veranstaltung abgesagt. Erstmal ein großes Sorry, wir haben aber 90 Minuten auf der Bühne gestanden, sodass ich jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich denke, die Leute haben da keinen Spaß gehabt oder so. Ich glaube, es war eher...
Ich glaube, es war eine ganz gute Show, die wir gemacht haben. Wir waren beide ein bisschen überdreht, es war sehr zotig so, ne? Lars Eidinger hat auch krasse Sprüche gebracht. Es war trotzdem, glaube ich, ganz unterhaltsam für alle, die da waren so. Und dass das so schnell auf einmal kippt, also, und wir wurden ja erst so, sehr viele Leute haben ein Gelob dafür, dass wir die Veranstaltung abgesagt haben. Aber ich muss sagen, was hätten wir denn sonst machen sollen? Ich finde, es ist also wirklich, also es gab ja gar keine andere Möglichkeit.
Auch unser unbeholfenes Rumgestocher da, wie wir das begründen, das war ja auch so ein bisschen, also was einem dann, weil da irgendwie das in der Berichterstattung auftaucht und dann einem Leute das böswillig auslegen nach dem Motto, jetzt machen sie da einen auf große Show, das war tatsächlich an dem Abend sehr 1:1 funktionieren nach, also das war einfach nicht funktioniert. Das war einfach, das war so ein Notfallplan, der anging. Das war nicht kalkuliert und das war auch nicht irgendwie, im Nachhinein heißt es dann so, oh, guck mal hier, tolle Worte gefunden. Das hat sich in dem Moment und auch, ich glaube auch in meiner Nachbetrachtung, fühlt sich das nicht so an wie tolle Worte, sondern das waren einfach, das war einfach so das, was man halt sagen konnte, ohne da Leute.
Es war ein bisschen gestammelt auch von uns beiden, weil wir irgendwie versuchten, die richtigen Worte zu finden. Und ich finde sowieso, Leute, die das immer so beurteilen, ob man jetzt die richtigen Worte findet. Ich meine, das ist eine Ausnahmesituation. Wir waren gerade dabei, eine Show zu machen. Auf einmal kriegen wir so eine Nachricht. Das ist ganz klar, dass man da nicht irgendwie perfekt reagieren kann. Also, dass man die Show absagt, das war für mich selbstverständlich. Für dich ja auch. Ich glaube, wir haben 3-4 Minuten überlegt. Da war das schon klar, dass wir das nicht mehr weitermachen wollen. Sind dann rausgegangen. Und ich war einfach an dem Abend, ich weiß gar nicht, das war so eine Mischung. Ich war enttäuscht, ich war sauer und ich war auch ein bisschen ratlos in dem Augenblick, weil ich nicht wusste, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Und ich dann erstmal, hast du dich den ganzen Abend dann mit den Nachrichten beschäftigt an dem Abend noch?
Nee, ich hab vor allem erstmal, als ich auf der Bühne stand, ich habe tatsächlich das jetzt so im Nachhinein mal so reflektiert. Ich habe tatsächlich mir total darüber Gedanken gemacht über die Leute, die da an dem Weihnachtsmarkt stehen. So also die da stehen und die weil ich einfach da war, wirklich, ich bin zum Soundcheck gefahren um 15 Uhr und um 14.30 Uhr bin ich da noch langgelaufen. Das war das Letzte. Ich habe mich abholen lassen vom Hotel und ich bin gerade vom Weihnachtsmarkt runtergekommen, da. So, also auch bescheuert, dass ich auf Weihnachtsmärkte gehe, aber es ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß, also bin alleine darüber gelaufen, bestimmt eine Stunde oder so. Und hab dann vor allem daran gedacht, dass ich genau weiß, wo das gerade war. Ich habe nicht gewusst, wo der LKW reingefahren. Ich habe vor allem an die Leute gedacht, auf jeden Fall habe ich erstmal gedacht, ach du Scheiße, das sind jetzt quasi Leute, die heute Abend nicht mehr nach Hause kommen und die im Krankenhaus landen, wo die Familien nicht wissen, wo die sind, dass da viele ausländische Touristen sind, wo immer noch nicht Leute wissen, dass ihre Verwandten tot sind und so. Also das war das Erste, woran ich gedacht habe. Ist aber komischerweise war nicht das Erste, woran ich habe dann auch nicht so politikermäßig gedacht, wir müssen erstmal in Trauer an die Menschen denken, die gestorben sind, sondern das war dann eher so intern, dass ich daran gedacht habe und habe dann nach außen eher gedacht, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir den Abend da so einigermaßen abwickeln und dass wir dann auch gesagt haben, die Leute können gerne bleiben, wenn sie wollen, weil wir auch noch geblieben sind. Wir waren auch eine Stunde da ungefähr. Oder, ne? Also wir haben ja auch...
Wir gingen noch mindestens eine Stunde da ab. Ich glaube, ich sogar noch ein bisschen länger als du. So. Also ich war dann noch da und dann bin ich danach da irgendwie... Ich kann nicht euch sagen, ich bin saufen gegangen dann irgendwann. Also wir haben uns noch betrunken, weil ich nicht wusste, was ich... Ich fand das alles so scheiße. Ich war so enttäuscht und musste irgendwas machen und habe dann was getrunken. Länger noch in der Bar. Und war dann irgendwie auch ziemlich... Wir haben noch ab und zu hin und her geschrieben, SMS. Es war, ja... Es gibt gar kein Gefühl, also ich meine, gar keine Beschreibung genau. Es war einfach so in dem Augenblick so, was ist denn jetzt eigentlich los? So, also ich fühlte mich ziemlich leer in dem Augenblick. Du dich auch? Oder wie war's da?
Ja,
also
genau.
Du hast gleich...
So betäubt. Ja, so betäubt. Ich hab dann tatsächlich in der Umkleidekabine nochmal gesessen und hab dann so 5, 6 Tweets rausgehauen, wo ich im Nachhinein denke, das wird einem dann wieder... Ich weiß, die Leute sind einfach... Die Leute sind scheiße, man muss das so wegschieben und das muss einem auch egal sein. Aber ich hab dann vor allem erstmal gedacht, da sind jetzt gerade Leute, die auf ihr Handy gucken und die neben unserem halb gestammelten Ding da, was wir da rausgelassen haben im Moment, noch gerne so ein paar Sachen wüssten einfach und hab dann einfach dann noch so 3, 4 Sachen geschrieben, die eher an die Leute gerichtet waren, die jetzt auf dem Nachhauseweg waren oder die noch im Foyer gesessen haben und von denen ich wusste, dass die alle auf ihr Handy gucken und gucken, ob man da noch irgendwie was schreibt oder sowas und hab dann eher gedacht, dass die jetzt nicht anfangen sollen, irgendwie sauer zu werden oder irgendwie scheiße zu werden oder irgendwie, sondern irgendwie erstmal ruhig bleiben müssen, weil das war ja, was willst du auch sonst machen, weißt du, ganz ehrlich, auch diese ganze Scheiße dann am Tag danach und Bild, Angst und so. Ich fühle, das Letzte, was ich tatsächlich fühle, ist Angst. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt alleine bin mit diesem Gefühl oder ob ich in so einer Blase bin. Aber ich habe jetzt irgendwie, gestern Abend war so eine Nazi-Demo vom Kanzleramt, wo dann irgendwelche Nazis aus Thüringen zusammenkarren muss, damit sich da so ein verlorenes Häufchen von 100 Leuten findet, die empört irgendwelche Forderungen jetzt stellen. Noch ist, also zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind heute Donnerstag, wir wissen weder, wer der Täter war, wir wissen weder, was da passiert ist, wir wissen gar nichts eigentlich. Wir wissen, dass da irgendein Typ seine Papiere hinterlassen hat. Wir wissen eigentlich noch gar nichts.
Ganz absurde, unterschiedliche Nachrichten habe ich schon wieder gelesen. Ich habe also irgendwie, ich versuche mich da ein bisschen fernzuhalten. Einerseits sagt man, ja, also die Trauer ist in ganz Berlin spürbar. Andererseits schreibt der Spiegel zum Beispiel, der Terror bleibt den Menschen fern und man macht weiter, als wenn nichts wäre. Das ist immer so alles so, ich weiß auch gar nicht, was so eine Analysen jetzt gerade sollen und so. Ich glaube, am wichtigsten ist es wirklich, dass irgendwie diese Schlagzeilen in der Bild wirklich Angst als Schlagzeile, das ist so typisch so irgendwie, dass die Bildzeitung das macht, um den Leuten wirklich, ich weiß gar nicht, ob da nicht einer sitzt in der Redaktion und sagt, nee, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Warum machen die das? Wirklich,
ich habe gerade eine schöne Begründung von dem Chef von irgendeiner Polizei, von so einer freundlicheren Polizeigewerkschaft. Der hat das gerade bei Twitter geschrieben. Ich habe nämlich gerade geschrieben, die Bild-Zeitung hat wirklich die alten Reflexe ausgepackt. Die haben irgendwie dieses merkwürdige AfD-nahe Meinungsforschungsinstitut INSA bemüht. Die haben Rainer Wendt, den Typen der deutschen Polizeigewerkschaft, der, ich sag mal, ein kleines bisschen, der die Vollpfostenlinie in der Polizei vertritt, also die radikale Variante, der Hardliner, zitiert die Titel mit Angst, und ich habe dann geschrieben, es gibt sie also noch, die schlechten Menschen bei der Bild-Zeitung, und dann hat der darauf geschrieben, ja, wahrscheinlich sind die Schlechten einfach haben die Zeitung gemacht, weil die ganzen Anständigen im Gedenkgottesdienst waren, und ich glaube, da ist echt was dran, weißt du, das ist auch bei der Bild-Zeitung, wir weigern uns ja ohnehin, das ist ja, auch wenn das viele da nicht verstehen, wir sind eben hier nicht irgendwie die große Antifa-Radio, die Linksextremen Jan und Olli, sondern wir sind irgendwie irgendwas, wir glauben, dass es auch bei der Bild-Zeitung Leute gibt, die einigermaßen okay sind. So, auch wenn man, wenn ich das generell ablehne als Medium an sich, aber ich glaube, so Leute wie Paul Ronsheimer, wenn man die so kennenlernt, das sind zwar alles irgendwie so Windeier irgendwie, aber auch ganz nette Typen, die irgendwie, von denen man weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck haben eigentlich. Aber wie das dann sein kann, dass da irgendwie so Unmenschen auf einmal dann
das so klassisch, was dass denn, es so klassische Berichterstattung gibt, die wirkt, genau, für wem ist denn das eigentlich gemacht? Das frage ich mich dann auch. Deswegen halte ich mich davon auch fern. Ich habe auch nichts gepostet bis jetzt. Heute ist Donnerstag. Was soll man groß schreiben? Wir werden jetzt bestimmt was gepostet haben, wenn diese Sendung rauskommt, um den Leuten mitzuteilen, dass die Weihnachtsshow erstmal nicht ausgestrahlt wird. Darüber können wir ein bisschen reden, Jan. Wollen wir die überhaupt ausstrahlen oder nicht? Ich habe ja erstmal gesagt, wir strahlen sie nicht aus, weil ich dachte, es ist einfach nicht gut, jetzt diesen Sonntag so eine Show, die ziemlich zotig war, die auch noch irgendwie die großen Fünf mit einem ziemlich lustigen, aber auch vielleicht nicht gerade passenden Thema irgendwie, also so hatte. Ich finde, das passt alles gerade nicht, ja.
Man hörte dabei immer, wie ich immer schon in Kenntnis der Lage quasi, dann immer gesagt, Olli ist ein bisschen zu zotig. Olli, jetzt reicht's aber so. Also normalerweise hätte ich ja mitgemacht, aber ich wusste dann ja schon, was Sache ist. Und wie ich dann mal so gebremst habe quasi, ne. Naja, ich habe, also mein Argument, dass dagegen, das erstmal jetzt auszustrahlen ist, dass alle Leute wissen, dass wir währenddessen geahnt oder dass währenddessen uns die Erkenntnis gekommen ist, was eigentlich passiert ist und dass der voyeuristische Aspekt der Sendung, also dass man wissen möchte, wie reagieren sie denn? Schau mal, da ist eine Sendung, die aufgezeichnet wurde, während quasi die Leute, die gerade aufzeichnen, ahnen, was eigentlich passiert. Das ist alles währenddessen passiert. Der voyeuristische Aspekt ist mir zu groß, als dass ich das jetzt so raushauen möchte. Ich glaube, wir brauchen da so ein bisschen Distanz zu.
Und die Sendung könnte so analysiert werden und man würde versuchen, ja genau, man würde so heraushören wollen, wann, wo Jan was merkt und guck mal da wird da komisch und das ist ja nicht der Sinn unserer Sendung. Also wir lassen uns mal Zeit und überlegen uns, finde ich, genau, was wir da mit der Sendung machen, ja.
Und genau, also wir schmeißen die nicht weg, die Sendung wird auf jeden Fall gesendet. Auch muss man ja sagen, das war eigentlich sollte ein positiver Charity-Abend werden. Alles, was wir einnehmen an dem Abend, sollte gespendet werden. Wir haben Sponsoren akquiriert, Leute, die uns windige Personen mit Geld unterstützen. Wir haben auf der Bühne auch schon viele Sachen gesagt und gemacht. Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt angezogen von dem Zauberer Timothy Trust und Diamond Diaz, weil die nämlich gesagt haben, wir spenden 2000 Euro für einen guten Zweck, wenn Jan ein T-Shirt anzieht, auf dem draufsteht I Love Zauberer. I Herz Zauberer von Timothy Trust und Diamond
Diaz. Hast du angehabt?
Hab ich angehabt. Da gibt's auch Fotos von und das habe ich angehabt, auch gesagt und da habe ich gesagt, vielen Dank für die 2000 Euro. Wir wollten den ganzen Abend Geld einsammeln für unsere vier guten Zwecke. Olli,
und Selfies wollten wir machen.
Genau, weil was war also nochmal deine
die Sternbrücke war das? Das ist ein Kinderhospiz, für das wollte ich das Geld sammeln und dann auch noch für Greenpeace. Und du hattest, glaube ich, Wikipedia
Amnesty International und Wikipedia, das Geld durch vier teilen und dann an diese Organisationen ausschütten.
Dann machen wir einmal eine Charity-Veranstaltung, ja?
Ohne Scheiß. Echt? War ein schöner Abend, nur bis auf den Terroranschlag. Ich sag hier, war wirklich schön, aber der Terroranschlag. Hätte nicht sein müssen. Der mutmaßliche Terroranschlag. Sorry. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt, kann ich mal sagen, Zwischenstand. Wir haben 25.000 Euro eingenommen an Eintrittsgeldern. Vielen Dank, alle Leute, die auch mit extrem großem Verständnis. Es hat sich eigentlich keiner beschwert darüber, dass die Veranstaltung nach schon 90 Minuten zu Ende war, obwohl sie eigentlich hätte 4 Stunden gehen können. Also ich war darauf vorbereitet, bis 1 Uhr mit den Leuten da zu sitzen.
Ich hatte mich ja auch für die zweite Sendung so gefreut mit Bastian Pastewka. Ja. Weil die erste war ja, also ich habe ja selber gemerkt, dass wir am Anfang sehr viel Gas gegeben haben und dachte ich, die zweite mit einem Gast, nur mit Bastian Pastewka, die wird ein bisschen ruhiger. Da kann man auch, vor allem ist das auch ein Nerd und ich hatte total Lust, ihm ein paar Fragen zu stellen. Hat auch ein kleines Quiz vorbereitet und einige Sachen. Und ich dachte so, cool, dann machen wir zwei verschiedene Sendungen. Eine, die ein bisschen lauter, ein bisschen derber ist und eine, die vielleicht so ein bisschen mehr ja, gute Gespräche hat so, ne? Und dann, ach man, ich war an dem Abend so deprimiert, Jan. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch wirklich gedacht in dem Augenblick so, ich wusste ja auch nicht, ob es ein Anschlag ist oder irgendein Unfall oder so, aber sowas macht momentan gerade einfach die Welt kaputt, finde ich. Und es macht das Gefühl, was die Menschen haben, kaputt. So, es macht einfach wirklich Angst und es macht die Leute verrückt. Und das so als
Das macht mich so traurig an der ganzen Sache. Ich glaube, es macht die vor allem orientierungslos. Also ich glaube, die Leute sind dann wie so, das ist das ganz komisch, dass man dann denkt, dass Leute wie so, oder Menschen wie so Tiere reagieren. Wieso, ich, also denke ich, das ist jetzt so meine Brücke, so meine, ich bin ja selber auch nicht schlauer, aber dass Leute dann so wirklich wie so eine Horde Steinzeitmenschen rumlaufen, die gerade zum ersten Mal Begegnung mit Feuer oder dem Säbelzahntiger gemacht haben, mit irgendwas so ganz Archaischem. Leute sind, glaube ich, eher orientierungslos und jeder Versuch, den Leuten zuzuschreiben, welches Gefühl sie gerade haben, wird von den Leuten aufgenommen. Das heißt, wenn man dann schreibt Angst, dann haben die Leute auch Angst, weil sie denken, dass sie es haben müssen. Man kann den Leuten in solchen Situationen, glaube ich, sehr viel Gefühle einimpfen und man kann Menschen sehr verunsichern. Und wenn man dann eben als erste Reaktion am nächsten Tag auf die Titelseite einer bundesweit erscheinenden Zeitung Angst auf Ausrufezeichen draufschreibt, dann ist das falsch, weil auch Angst nicht das Gefühl ist, was die Leute haben, sondern Angst ist das, was erst ausgelöst wird, wenn die Leute das lesen. Und ich glaube tatsächlich, also behaupte jetzt mal, jetzt ist ja 4 Tage her und tatsächlich ist auch jetzt immer noch nicht das Gefühl Angst, was ich so in meinem Bekanntenkreis oder in der Stadt oder auch in Berlin wahrgenommen habe, sondern das Gefühl ist eher so eine Art Abgestumpftheit, so ein Taubheitsgefühl, was man eigentlich ehrlich empfindet und ich glaube auch tatsächlich, das ist jetzt eine steile These, aber ich glaube auch tatsächlich, dass Deutsche nochmal anders drauf sind oder Menschen in Deutschland nochmal anders drauf sind als Menschen in Amerika oder anderswo auf der Welt, weil ich glaube, wir einfach über 3 Generationen aufgewachsen sind mit schrecklichen Erzählungen von unseren Großeltern, ich habe mich tatsächlich mit einem iranischen Taxifahrer sehr lange darüber unterhalten, auch zwar so lange, dass wir dann irgendwie, nachdem die Taxifahrt zu Ende war, noch 20 Minuten lang im Taxi waren und uns weiter unterhalten haben, während ich schon bezahlt habe. Wir haben uns darüber unterhalten, der ist aus dem Iran gekommen, quasi geflüchtet, also so einer dieser erste Generation Iraner, die dann irgendwie ihre Kinder hier in Deutschland bekommen, die dann alle Ärzte und Rechtsanwälte werden und so Doppelberufe haben und so. Der Vater fährt aber weiterhin Taxi, ist so vor den Mullahs geflüchtet, also einer, der irgendwie unterm Schah schon Probleme hatte und dann noch mehr Probleme bekommen hatte, als die Mullahs dann an der Macht waren. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, dass er das total krass findet, wie wenig Panik Deutsche neigen. Und ich habe dann so im Moment versucht, das damit zu erklären, dass ich halt damit aufgewachsen bin, dass meine Oma mir von den Hungerwintern nach dem Krieg erzählt hat, dass ich quasi
allgegenwärtig. Aber meinst du, das ist der Grund?
Ich glaube ja, ich glaube tatsächlich.
Ein bisschen ist es aber auch so, jetzt ist es hier auch passiert, weißt du? Es war überall, es ist in Paris passiert, es ist überall in unseren Nachbarländern passiert, Anschläge und so. Und irgendwie war das Gefühl auch da so, ja, jetzt ist es auch hier passiert so. Also vielleicht, also ich glaube ja, dass man vielleicht so ein bisschen das erwartet hat, auch wenn es jetzt ein bisschen makaber klingt, dass sowas passieren könnte hier. Und man deswegen, weil es schon öfters passiert ist in den letzten Jahren, da gar nicht so überrascht war.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht, ich denke schon, sowas kann immer passieren und ich habe das so abgespeichert als Zivilisationsrisiko. Also das kann genauso passieren, wie dass ich auf der Straße langlaufe und ein Klavier aus dem dritten Stock auf die Straße fällt und mich erschlägt. Also das sind alles, so zynisch das jetzt klingen mag, aber das sagt ja auch die Polizei und das haben auch im Nachhinein da alle gesagt, du kannst sowas nicht verhindern. Wenn du in einer freien Gesellschaft leben möchtest, kannst du nicht anfangen, deine Weihnachtsmärkte hinter Betonmauern aufzubauen. Das geht einfach nicht. Du musst sagen, das gehört dazu und du musst die Ursachen für sowas anderswo bekämpfen, als das ist alles andere ist nur Bekämpfung von Symptomen. Jetzt zu sagen, wir wollen mehr abhören, jetzt der Polizei Schuld zu geben, dass sie nicht 500 oder 600 Gefährder permanent überwachen kann, irgendwelche islamistischen Typen, du kannst die Leute, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 500 Leute sind in Deutschland, die auf der Gefährderliste sind, oder willst du die alle irgendwo wegschließen, damit machst du Dinge kaputt, die viel essentieller sind und die viel wichtiger sind, als das, was diese Menschen im Zweifel auslösen können mit Terroranschlägen.
Diese Forderungen und diese ganzen Diskussionen, die auch am nächsten Tag gleich bei Maischberger und so waren, einen Tag danach, ja, man wusste noch nicht, wer der Täter war, man hatte noch gar keine richtigen Informationen über gewisse Sachen gehabt, so. Und dann werden so Forderungen gestellt und dann sitzen da wieder so eine Diskussionsrunde und man haut gar wahnsinnig viel raus, ganz, ganz früh und sagt irgendwelche Sachen, wie du es gerade selbst sagst, überwachen, wir müssen mehr überwachen oder sonst was. Ich finde es immer mal ganz gut, wenn man erstmal 2-3 Tage Tage durchatmet und erstmal guckt, wie die Sachlage ist. Und da wird so schnell von allen Seiten was rausgehauen. Und das ist auch so schlecht für die Stimmung, finde ich. Also, dass das gleich so Leute dann auch so anstachelt, da irgendwie gleich so mitzureißen, so, weißt du, und auch so sagen, ja, genau, das müssen wir jetzt machen und so. Es gibt vielleicht auch sehr viele Leute, die sehr schnell beeinflussbar sind, so.
Und man muss auch mal ein kleines bisschen die Polizei und Sicherheitsbehörden, also natürlich kann man jetzt sagen, es gibt einen Riesenskandal, weil die haben den nicht, obwohl der überwacht wurde, die haben den nicht bekommen, warum haben sie den nicht gekriegt, der wurde überwacht, warum haben sie das nicht, warum achten wir auf Formalitäten, wir sind halt ein Rechtsstaat, es gibt halt Regeln, an die sich alle halten, und manchmal führt das dazu, dass, weil wir uns an die Regeln halten, Dinge nicht verhindert werden können. Weißt du, du kannst nicht einfach Leute abschieben, wenn gewisse Rechtswege nicht eingehalten sind. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Wenn du damit anfängst, quasi Regeln auszusetzen, für einige Leute auch nur, dann fängst du auch an anderen Stellen an mit Regeln aus. Man muss ertragen, dass, wenn das geordnet laufen soll, dass, wenn wir uns hier nicht irgendwie wieder in irgendwelche Zivilisationen...
Das ist ein schwieriger Prozess. Da war gerade in der Tagesschau ein sehr interessanter Bericht darüber, wie das überhaupt funktioniert mit dem Abschieben und Nicht-Abschieben und so und was da für verschiedene Probleme es gibt. So, der war mal sehr aufschlussreich. Warte mal, Jan, jetzt sagt er mir, mein Startvolumen ist voll. Ich muss mal irgendwas an meinem Rechner gerade machen, damit ich hier...
Ich glaube, bei den Leuten ist aber auch das Startvolumen voll. Ich möchte mir gerne einen Song wünschen, den ich jetzt danach sehr gerne habe.
Ich will auch einen Song wünschen.
Ich tue auf die Playlist von dem vorletzten, also das letzte war, glaube ich, Black Star. The Next Day ist das vorletzte Album von David Bowie, bevor er dieses Jahr gestorben ist. Ja. Where Are We Now war die erste Single-Auskopplung und die passt eigentlich ganz schön, hat einen sehr schönen Berlin-Bezug und ehrlich gesagt ist es auch die Frage, die man sich stellen muss und die man vor allen Dingen einfach auch unbeantwortet lassen muss, weil ich glaube, es darauf keine Antwort gibt. Where Are We Now von David Bowie tue ich jetzt mal auf die Fidi und Bumsi Playlist. Und Olli, was machst du?
Ich nehme mal The Age of Worry von John Mayer. Ein guter Song, schöner Text.
Alles klar. Wir sind gleich wieder da, wenn das Startvolumen wieder ein bisschen bereinigt ist.
Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Fest und Flauschig. Es ist der erste Weihnachtstag. Ich bin total erkältet. Jan ist genervt. Ich bin genervt. Wir sind ein bisschen heute... Es ist eine Notsendung, die wir heute machen. Es ist die sogenannte... Wie nennen wir die Sendung? Die Notsendung einfach?
Ja, die Notsendung. Wir hatten eigentlich geplant, diese Sendung gar nicht zu machen. Wir wollten eigentlich...
Nee, wir haben eigentlich schon Urlaub beide jetzt. Genau.
Genau. Wir wollten eigentlich am 19. Beim Weihnachtszirkus unseren letzten Job für dieses Jahr und auch für... Wir machen immer so eine traditionelle Weihnachtspause. Die machen wir auch übrigens wieder. Kann man jetzt schon mal sagen, großes Sorry, dass ich gesagt habe, wir machen durch ohne Pause, aber jetzt doch Pause machen. Aber ehrlich gesagt, ey, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Pause.
Ich glaube, das kommt der Sendung wieder auch mal sehr zugute. Ich bin nämlich echt mal auch gerade ziemlich durch. Viele Sachen gemacht auch so. Gestern war Heiligabend. Jan, wie war's bei dir?
Wunderschön, wunderschön. Heiligabend, immer ein tolles Fest. Ich lade mir einfach viele Freunde ein, gerade auch andere Singles. Ich bin ja nicht so ein Familienmensch und ich habe viele, ja, eben viele Freunde, die auch noch keine Kinder haben und noch keine Familie und so, die Weihnachten unerwünscht sind, die lade ich dann mal zu mir ein, wir machen großes Essen, so ein bisschen wie Frank Zander Essen, aber nur nicht obdachlos, aber so seelisch obdachlos, weißt du?
Hat das mitbekommen, dass der Manager von den Fantas, das war auch so geil, ne? Dass der sich beschwert hat darüber, dass der kein veganes Essen den Obdachlosen serviert. Das war, zum Glück ist das jetzt ein bisschen untergegangen, aber das war wahnsinnig unangenehm. Aber hat dem Typen, der fällt sowieso öfter mal auf durch so schräge Sprüche, will der so provozieren? Ist das so ein Typ, der das geil findet oder denkt er sich gar nichts dabei? Meint das aus tiefstem Herzen? Keine Ahnung. Der seit 22 Jahren oder noch länger jedes Jahr sich darum kümmert, und ich finde das sehr respektabel, dass er das macht, und da diese Gänse irgendwie serviert und irgendwie das jedes Jahr macht, und es ist nicht nur so ein Fame-Ding, sondern ich glaube, das macht er wirklich mit Überzeugung. So. Und irgendwie das einfach so mal schnell zu kritisieren mit so einem Post, was ist denn da los eigentlich bei Berlesca oder wie heißt, keine Ahnung.
Und vor allen Dingen, was ist das für eine Mission, auf der dann da ist irgendwie, dass man da vegane Sachen, also es gab dann so ein bisschen so einen Effekt wie bei der Bild-Zeitungsschlagzeile, die auch bestimmt gedacht haben, geile Idee, schreiben wir da Angst vorne drauf, und dann erschlägt sich halt dann doch, weil die offenbar doch nicht das Gefühl haben für die Leute, und Berlesca dann bei Facebook raushaut, vegan wäre besser und so, und dann auf einmal Leute dann merken, selbst Veganer denken, sag mal, ey, Alter, halt doch mal echt die Fresse
mit. Ja, irgendwann reicht's auch mal mit der Mission, die man so hat, ne?
Es reicht doch wirklich, und das ist echt,
weißt du, wofür mich das auch ein bisschen nervt, bei Ricky Gervais, den ich ja sehr schätze, Gervais. Gervais, der immer anfängt jetzt, also ich meine, er ist absoluter Tierfreund und er ist gegen Tierquälerei und ich bin auch dagegen, aber er postet in einer Tour irgendwelche Videos und irgendwelche Sachen und ist, das ist seine große Mission gerade und irgendwann denkt man, wir haben es alle mitbekommen, du bist für Tiere. Ricky, das ist super, dass du für Tiere bist. Das ist klasse, aber wir wissen jetzt alle Bescheid. Wir sind auch für Tiere. Du musst nicht jeden Tag dreimal was posten und nicht diese Videos, wie man sieht, wie sie irgendwie einen Bären irgendwie das Fell am lebendigen Leib abziehen und so eine Sachen. Ja. Ich finde das gut, wenn das ab und zu mal so eine Aufmerksamkeit, ich finde das generell gut. Es ist eine gute, wichtige Haltung. Aber manchmal denkt man so, die Leute werden dann so, ja auch so Hardliner und haben nur noch ein Ding ja, so am Laufen nee,
und das Leute verfolgen und Leute ohne stumpfen Ende. Ab und Leute stumpfen ab, die das in ihrer Facebook-Timeline haben, stumpfen ab und werden entweder machen die komplett zu oder also machen komplett zu, wenn sie, weil sie Fleisch essen und weil sie keinen Bock haben, sich in so eine moralische Ecke gedrängt zu fühlen, weil Dinge eben nicht schwarz und weiß sind. Man kann auch Fleisch essen und muss kein schlechter Mensch sein. Und man kann auch sagen, man kann das genauso vertreten, wie man kann sagen, ja, die Menschen haben sich zivilisatorisch so weiterentwickelt, dass Fleisch gar nicht nötig ist. Du hast recht, Richard David Precht. Und man muss nicht Tiere essen, die aus der Wiesenhoffabrik kommen. Man kann aber, wenn man sich Mühe gibt mit der Auswahl seiner, wenn man einmal die Woche einen Braten isst oder sowas oder sich bemüht, bewusst zu ernähren und man Bock auf Fleisch hat, kann man Fleisch essen und zwar komplett ohne schlechtes Gewissen. Und man kann das auch seinen Kindern erklären und man kriegt auch als erwachsener Mensch eine Diskussion hin, dass man seinen Kindern erklären kann, dass Menschen nun mal Fleisch essen, genau wie Affen, wenn die Hunger haben, auch mal in ein Tier reinbeißen, weil wir letztlich Affen sind und Allesfresser. Guck dir unser Gebiss an, lieber Ricky Gervais, guck dir vor allem mal dein Gebiss an. Wofür sind eigentlich diese beiden spitzen Eckzähne da? Da oben drin in deinem, ist ja alles schön und gut, dass wir uns im Kopf weiterentwickelt haben, aber der Körper ist dann doch noch derjenige, der den Ton angibt. Mal ohne Schein. Ja. Wie wir wissen, sind wir dann eben
Gibt's doch nur irgendwie. Weihnachten bei euch Fleisch?
Ja, es gibt einen Vogel. Ich habe dieses Jahr,
einen Vogel erlegt oder was? Hast du selber einen Vogel erlegt?
Ich möchte nicht, dass irgendwelche Tiere gemästet werden. Ich bin auf die Kölner Domplatte gegangen, habe eine Taube erwürgt und die schön.
Die machen Taubensuppe gab es bei uns früher oft. Wirklich? Taubensuppe. Bei meinen Urgroßeltern gab es immer Taubensuppe. Wirklich? Oh, da war dann so ein Flügel drin oder so. Also der war aber ohne. Taubensuppe.
Ich war mal in einem guten Restaurant, in einem sehr guten Restaurant mit 2 Sternen oder 2 Kochmützen, Michelin-Kochmützen. Und da gab's dann, als Eingang gab's Taube. Und dann ich war mit Leuten da, die nicht so, also ich bin auch selber nicht so oft in solchen Restaurants. Und wir waren alle so ein bisschen, dachten alle so, okay, ist ja alles schön und gut mit Arbeit.
Das ist jetzt aber keine Straßentaube, sondern eine gut gezüchtete Taube, ne?
Also genau. Würdest du den Unterschied merken, wenn man dir eine Straßentaube, also was ist denn da der Unterschied?
Ich habe 20 Jahre keine Taube mehr gegessen. Ich muss mal wieder Taube essen. Keine Ahnung, aber man sagt doch immer, Tauben sind die Ratten der Lüfte.
Ja, ich muss mal wieder Tauben essen. Das ist ein schöner Satz. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Mehr Tauben essen.
Dann sind Ratten die Tauben der Erde, oder?
Ja, jetzt habe ich Bock auf so eine schöne, krosse Taube.
Wieso nicht? Ich glaube, das hat ganz lecker geschmeckt. Ich muss mal gucken. Ja. Taubensuppe. Leider leben meine Urgroßeltern nicht mehr. Da gab's.
Naja, lass uns mal ganz kurz noch einmal hier Kassensturz. Also,
25.000 Euro. Genau,
25.000 Euro haben wir eingenommen. Vielen Dank für 25.000 Euro Überschuss. Wir mussten ein bisschen was abdrücken ans Tempodrom, weil das wahnsinnig teuer war, da überhaupt in die Halle zu können. Aber wir haben keiner unserer Gäste, niemand hat für Honorar gearbeitet. Wir haben alle das pro bono gemacht, kostenlos. Ich war nicht im Waldorf.
Das tut mir, muss ich ganz kurz noch sagen, Jan, die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, ja, auch mein Tourmanager, mein Booker, also auch ganz viel, auch generell, die haben da alle gearbeitet und die haben sich auch alle gefreut auf diese Veranstaltung. Das hat mir wahnsinnig leid, dass das abgebrochen werden musste. Das war so, diese Enttäuschung war so im Ganzen, also war Backstage überall zu spüren, war so, das tat mir so leid, weil das war die letzte große Veranstaltung. Ich fand es so schön, dass wir beide nochmal da irgendwie in dieses Zelt gehen und da alle irgendwie... Ich habe mich echt gefreut, weil ich dachte, so, und danach ist Feierabend. Danach wirst du krank, was ich jetzt auch geworden bin. Das ist nämlich immer so, weil ich weiß, jetzt ist keine Arbeit mehr da, dann wirst du krank. Und dann geht's in Urlaub, erstmal noch Weihnachten und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe. Jetzt kannst du dich erholen, dir viele Bücher nehmen und so. Und dann irgendwie vergessen, dass man auch ein Mensch ist, der in der Öffentlichkeit steht. Finde ich ja immer ganz gut, so eine Pausen habe ich mich schon nach gesehnt. Und dann passiert sowas. Und jetzt sitzen wir hier heute. Und das ist bestimmt auch nicht die tollste Sendung, die wir heute machen, aber ich glaube, das verstehen alle, weil wir sind auch immer natürlich von dieser ganzen Sache. Also ich kann immer noch nicht so richtig einordnen oder jetzt was sagen. Und ich habe auch noch, hast du heute schon Nachrichten gelesen? Ich habe noch nichts
natürlich
gelesen heute.
Doch, ich habe Nachrichten gelesen. Ich hatte eine Stunde Zeit, bevor du gekommen bist.
Gut, Jan, ja, ich bin wieder zu spät gekommen.
Ne, ist okay. Es wird alles im neuen Jahr besser.
Das ändert sich alles nächstes Jahr.
wenn du mehr Tauben isst, dann bist du schneller auch bei, weil du dann
einfach. Dann kann ich fliegen, weil wachsen mir Flügel.
Also 25.000 Euro Eintrittsgelder. Jetzt muss ich mal, ich habe hier einen Zettel bekommen. Ich will das einmal ganz kurz, nur Formalität, Olli. Weil wir haben, wir haben das nicht ganz geschafft, alle Sponsoren vorzulesen. Wir haben das gemacht bis zu Karl Konrads Kindeskindern, die Gewürzmischungen mitgebracht haben und Popcorn, was nach Schnitzel schmeckt, was wir auf der Bühne auch gegessen haben. Und wir haben, und da war ein lustiger Gag, weil du hast gesagt, Karl Konrads Kindeskinder, das kürzt man mit KKK ab. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob die das jetzt so gerne hören. Also Karl Konrads Kindeskinder, ich habe eine Tüte mit den Gewürzmischungen mitgenommen und hab die auch schon ausprobiert und die sind wirklich okay, gut. Vielen Dank für die 2000 Euro. Und das ist ein Projekt der Urenkel
von Konrads Kindeskinder, ne?
Genau, das ist ein Projekt.
Die der werden vielleicht so groß, ja, die werden so groß, dass sie vielleicht den Kuckucksklan verdrängen können, weißt du? Dass man bei dass KKK man gar nicht mehr an den Clan, an den Kuckucksklan denkt, sondern nur noch an diese geilen Schnitzel-Popcorn. Wir müssen die supporten. Dann schaffen wir den Kuckucksklan vielleicht weg. Also das nur so als kleine. Ich habe noch nie was von denen gehört. Okay.
Dann haben wir dann noch vielen Dank an, ich glaube, Jokos Firma von Jungfeld. Die haben 2.995 Euro gespendet, beziehungsweise spenden die, weil sie 50 Boxen verkaufen und der Erlös geht komplett mal 2 auf das Spendenkonto. Dann Milestone, das ist eine Vermittlung von Studentenwohnungen in Österreich und Ungarn. Und die hätten exakt gern diese Nennung, die ich jetzt nochmal ganz kurz eben vorlese. Für alle Studenten, denen das Lebensgefühl Student sein wichtiger ist als ECTS. Für alle Studenten, die sich auch während stressiger Prüfungsphasen hart gönnen wollen. Für alle Studenten, die ihre Gehirnzellen nicht in einer ranzigen Nussschale auffrischeln wollen. Für alle Studenten, die mehr von ihrem Studentenheim wollen als eine gemeinsame Küche und aufgebrauchtes Klopapier. Für all die gibt es jetzt die perfekte Unterkunft. Dein Jugendzimmer 2.0 bei Milestone. Und für all die gibt es ein neues Zuhause, wie bei Mutti, nur ohne Mutti. Und schicker als die Insta-Posts deiner Lieblings-Interior-Design-Bloggerin. Tada! 5.000 Euro! Das heißt, wir haben jetzt schon 10.000 Euro obendrauf. Und wir haben noch zwei
Sachen. Haben wir auf der Bühne das nicht alles vorgelesen? Aber ja, das haben wir vorgelesen.
Ja, aber wir haben die Sendung noch nicht ausgestrahlt.
Genau, wir haben zwei Sachen vergessen, weil du meintest, wir sollten das nicht alles am Stück lesen. Und zwar, ich habe den Zettel nicht mehr, du musst das jetzt alles vorlesen.
Und zwar, dann spenden uns die Ludwigsburger Schlossfestspiele 2.500 Euro. Die haben am Eingang zum Tempodrom Ballonsträuße mit weißen Ballons befestigt und die wollten, die Ludwigsburger Schlossfestspiele sind internationale Festspiele, die wollen, dass wir darauf hinweisen, dass am 1.6.2017 die Deutschlandpremiere von La Fura del Baus Heidens Schöpfung stattfindet am 1.6. Ludwigsburger Schlossfestspiele. La Fura del Baus, Heidens Schöpfung. Deutschlandpremiere. Für die Vorstellung sind die Karten im Vorverkauf erhältlich. Und dass ich das jetzt gesagt habe, bringt 2.500 Euro für den guten Zweck. Das heißt, wir haben jetzt schon, ich rechne mal kurz zusammen. Dann übrigens der junge Mann, der diese Fotobox hatte. Wir wollten eigentlich auch noch Selfies verkaufen für 50 Euro.
Genau.
Der junge Mann, der hat da die Box aufgebaut, stand da vorne. Wir haben uns das alles zeigen lassen. Wir haben auch schon ein Foto gemacht. Der hätte das alles kostenlos gemacht, hätte da seine Arbeit gespendet. Die 50 Euro wären quasi 1:1, dann wie viele Leute auch immer gekommen wären und das bezahlt hätten, wären 1:1 für einen guten Zweck draufgegangen. Ich rechne mal kurz zusammen, wie viel wir jetzt schon haben. Ich bin schlecht im Kopfrechnen in Drucksituationen.
Das ist bestimmt ein Taschenrechner oder eine App oder sowas, Jan.
Ja, pass auf. 25.000 Euro plus
genau.
5.000 Euro von Milestone plus 2.995 Euro von Jungfeld plus 2.000 Euro von Karl Konrads Kindeskinder plus 2.500 Euro von den Ludwigsburger Schlossfestspielen plus 2.000 Euro von Timothy Trust und Diamond Diaz, die coolsten Zauberer der Welt.
Hast du Rücksprache gehalten mit den Leuten, mit den Karten und so? Sind das alles gesicherte Quellen, bevor wir das jetzt alles raushauen? Bist du da ganz sicher?
Das Ding ist, die Leute haben vorab bezahlt. Das heißt, wenn liebe Sponsoren, es fehlt noch ein Sponsor, nämlich Hazelbox, die spendieren 1.000 Euro. Die hatten so eine Growbox in der Manege, woraus man sich bedienen konnte. Da kann man alle Pflanzen, das Gewächshaus fürs Wohnzimmer, da kann man alles dran anbauen. Zum Beispiel Gemüse, Tomaten, ein Gewächshaus, was könnte man da alles reintun? Ein Gewächshaus fürs Wohnzimmer, Hazelbox, die Growbox stand in der Manege, die spendieren 1.000 Euro und damit landen wir bei einer Summe.
Du machst das richtig wie so ein bisschen wie ein Marktschreier. Gut machst du das, finde ich.
Ne, aber das, hey, was man da alles einbauen kann in so eine Growbox, da geht wirklich alles rein. Also alles. Fast alles.
Die Hazelbox.
Also, Da wachsen gut. Dinger drin, schneller als die Polizei erlaubt, wachsen da Dinge drin in dieser Growbox.
Verstehe.
So, also wir haben jetzt eine Summe von 40 und noch die Timothy Trust. Das ist, genau. Wir haben eine
Summe. Ich komme gar nicht mehr hinterher heute. Ich bin einfach, mein Kopf ist so lahm. Aber du hast recht mit allem bestimmt. Sag mal, wie viel Kohle ungefähr das ist.
Es sind, wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechnet habe, sind es 42.495 Euro. 42.495 Euro geteilt durch 4. Das heißt, jede unserer Organisation bekommt eine Summe von 10.623,75 Euro. Jeweils an Amnesty International, an Wikipedia, an das
Kinderhospiz
in Hamburg, an die Sternbrücke und an Greenpeace. Ist doch gut.
Ist doch ganz gut, oder?
Ist doch eine eigentlich schöne.
Das ist das, also dafür, dass das alles so, dass es das echt ein grauenhafter Tag war, also Abend war, ein schrecklicher Abend war. Und ist das vielleicht, ich meine, Trost kann man nicht sagen, aber immerhin ist das noch dabei geblieben.
Ja, so, und ganz kurz, wenn jetzt einer der Sponsoren sagt, sorry, aber ich wollte auch am Abend in der Manege genannt werden. Wir haben nicht alle, wir haben die letzten beiden nicht, also Hazelbox und die Ludwigsburger Schlossfestspiele haben wir nicht in der Manege genannt. Dann könnt ihr gerne Kontakt zu den Leuten aufnehmen, mit denen er das alles ausgedealt hat und mit unserem Team, mit Konsti und mit Zu. Und,
wir können und aber Uli auch einfach nochmal die Hazelbox erwähnen dann nächstes Jahr, wenn wir die nächste Sendung machen, weißt du?
Genau, aber also wir das sagen wir jetzt einfach mal so.
Und die Ludwigsburger Lustfestspiele, die werden wir auch nochmal erwähnen nächstes Jahr.
Ich hoffe, dass das okay ist für euch, dass wir das jetzt nur im Podcast, aber ich meine, es sind ohnehin mehr Leute, die den Podcast hören. Viel, viel, viel mehr Leute, als da in der Halle waren. So, ja. Das waren so die Sachen, die wir erledigen mussten. Es ist auf jeden Fall eine stramme Summe, über 10.000 Euro für jede Organisation. Das finde ich ganz cool und also es ist alles nicht, und ich glaube, die Leute waren nicht enttäuscht. Mir haben wahnsinnig viele Leute geschrieben, die gesagt haben, richtige Entscheidung und auch gesagt haben, wir waren da, es war ein schöner Abend, vielen Dank. Und wir waren alle so ein bisschen, das gleiche Gefühl hatten wir, was ihr auf der Bühne hattet, das hatten wir auch. Und Punkt.
Ich habe auch Leute getroffen vorher, also ich stand draußen und habe jemanden getroffen, die sind auch 6 Stunden mit dem Auto gefahren, um da hinzukommen. Und eine Sache muss ich auch mal sagen, ich bin ja während der Show einmal dieses Geländer da hochgeklettert und einmal so einen Überblick zu verschaffen. Ich finde, das sah super aus, das Publikum. Das waren alles gute Leute, die waren jung, oft viele junge Leute, also so finde ich so zwischen 20 und 30, und die sahen alle irgendwie ganz, also ich hatte eine gute Atmosphäre da, also finde ich, also so habe ich das irgendwie, hast du die Leute mal angeguckt, die da rumsaßen?
Ja. Ich hatte auch das Gefühl, das waren, also ich bin ganz froh, dass wir so...
Klingt jetzt albern, das zu sagen, aber man denkt ja dann immer, ja, dann kommen dann auch ein paar Zoten-Assis oder was auch immer, oder so Leute, von denen man denkt, da hat man keinen Bock drauf, dass sie jetzt da sind. Passiert manchmal bei Veranstaltungen, selbst bei eigenen Veranstaltungen, wo man denkt, ja, da habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, dass der da ist. Also weiß ich nicht, kennst du das?
ja.
Einer... Ja, ist nun mal so, ist ja, nun muss man, und das waren richtig, also ich meine, dafür, dass da 2500 oder noch mehr Leute waren, sah das richtig gut aus, das Publikum. Eine von meinen, hier von meiner Tour, wir waren das nochmal, irgendeine Frau hat gesagt, sehr viele schöne Männer sitzen im Publikum.
Das hat Anna gesagt, hier meine Agentin.
Die hat gesagt, deine Anna hat's gesagt, deine Agentin, genau.
Wahnsinn, guck mal, wahnsinnig viele schöne Männer. Ich so, ja, Diana, klar. In Abgrenzung zu den beiden Typen, die auf der Bühne stehen,
beide,
ist das sehr attraktiv.
Sind wir beide Magneten für schöne Männer?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte aber auch das Gefühl, wahnsinnig viele attraktive Frauen saßen da vorne. Aber so, weißt du, so, naja, also ein schönes Publikum, und das war wirklich sehr, war sehr angenehm und irgendwie auch sehr verständig. Und ich muss auch nochmal Danke sagen an den Chef von dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, weil ich konnte an dem Abend nicht mehr zurück. Ich bin dann ausgewichen in das Hotel, was direkt gegenüber vom Tempodrom war, und habe dann da übernachtet. Da saßen abends noch viele Leute an der Bar mit so einem dicken Schädel und die so ein bisschen, auch so ein bisschen Frustsaufen betrieben haben. Ich habe erst überlegt, da noch runterzugehen. Ich habe dich auch noch angerufen, weil ich nicht schlafen konnte bis 3 Uhr nachts, und habe dann bei Twitter gelesen, dass da bestimmt noch 50 Leute in der Bar sind. Was?
Ich war in der Schwulenbar mit Paulina noch, tatsächlich, und anderen Freunden. Wir waren in der Schwulenbar, ich weiß gar nicht, wie das heißt, war ich noch nie. Paulina kannte den Laden. Und ich habe dann irgendwann da mit jedem gequatscht und habe vergessen, dass das eine Schwulenbar ist. Und es war aber ganz gut. Ich
so ein eisgekühlten
auf einmal,
im Mund. Ich dachte erst.
Nee, auf einmal war ich dann, bin ich dann mitgegangen bei einem. Ne? Und jetzt muss ich das Ganze, meine ganze Sexualität nochmal überdenken.
Nee, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an den. Ich glaube, der hat nämlich mir die Nacht auch nicht berechnet. Also das Hotel hat abends die Leute, die im Haus waren, mussten drinbleiben. Leute, die außerhalb waren, konnten ab dem Moment des Terroranschlags, des mutmaßlichen Terroranschlags, nicht zurück. Und am nächsten Tag bin ich dann mittags da, habe ich mich da durchgemogelt, was auch gar nicht so einfach war, weil das alles voller Kamerateams war. Und ich hatte ja nichts zum Anziehen. Ich wusste auch übrigens gar nicht, dass das jedes gute Hotel so Commodity-Kits, die nannt, möchten Sie ein Commodity-Kit, wo da eine Zahnpasta drin ist und eine Zahnbürste, weil ich hatte ja nichts. Ich bin wirklich im Anzug von der Bühne. Ich hatte nichts mit,
wieso? Außer meinem Laptop. Hast du noch nie dein Zahnpasta vergessen? Das gibt's doch immer im Hotel. Nee. Ich habe so oft Zahnpasta vergessen. Also im guten Hotel gibt's Zahnpasta an der Rezeption.
Das wusste ich nicht. Und die hatte den ganzen Schrank nur mit Zahnbürsten und Zahnpasta. Und dann hat die mir das gegeben und ich bin dann quasi am nächsten Morgen ohne Jacke auch von dem einen Hotel dann versucht, mich da durchzuschlagen zum Breitscheidplatz. Und dann stand ich an der Kreuzung und vor mir haben sie gerade diesen Auflieger, die Zugmaschine war schon weggeschleppt und vor mir haben sie diesen Auflieger gerade über die Kreuzung gezogen an der Budapester Straße. Ich saß im Taxi und dann haben die da gewendet und hast dann gesehen, die Seite war aufgeschlitzt, weil die wahrscheinlich reingeguckt haben, die Polizisten. Auch was für ein Wahnsinnsjob. Überleg mal, du bist der Bulle und gehst dann dahin und dein Job ist dann jetzt, die Plane aufzuschlitzen, um zu gucken, ob da eine Bombe drin ist. Was ist denn das? Was sind denn das für Typen, die das machen, Alter? Das ist echt ganz schön krass, habe ich dann gedacht. Und dann haben sie den da weggezogen und ich musste dann...
Wird denn jetzt ein Hund reingeschmissen, der das riecht, ob da Sprengstoff ist oder so?
Weiß ich nicht, was sie dann machen. Aber irgendein Mensch hat auf jeden Fall mit einem Messer die Seide aufgeschnitten, um zu gucken, ob da eine große Bombe drin ist, die dann noch mehr kaputt machen soll. Das hätte ja alles sein können. Also da mag man gar nicht dran denken. Ich bin auf jeden Fall dann da ausgestiegen. Die Polizei hat uns dann gebeten, da nicht weiter ranzugehen. Immer wenn ich das Fenster runtergeguckt habe, hat mich irgendwie so ein Polizist angegrinst, der dann also eine Mischung aus... Die kenne ich alle, ne? Ja. Das ist echt auch hart. Ne, also auch so eine Mischung, so eine leichte, so eine, die Stimmung, die mir dann von Polizisten entgegenschlägt, ist so eine aggressive Freundlichkeit. Also es ist so ein Grundmisstrauen meiner Person gegenüber da, aber irgendwie...
Weil die immer noch nicht einschätzen, ob das jetzt der absolute Hymne auf die Polizei war oder doch ein bisschen Verballhammerung. Genau. Ne?
Ja, oder ob die mich jetzt
festnehmen müssen,
weil
geschickt ist, dass man es nicht weiß, genau.
Genau, ob die mich festnehmen müssen, weil ich eine Staatskrise ausgelöst habe oder ob die es irgendwie ganz geil finden. Das wissen die nicht so ganz genau. Auf jeden Fall musste ich dann aussteigen aus dem Taxi und es stand ja alles voller Kamerateams. Und weißt du, stell dir mal vor, der Typ, der die Staatskrise ausgelöst hat, der gestern Abend irgendwie im Tempodrom da sich bei Twitter geäußert hat, läuft dann da lang und muss dann wirklich wie so ein Slalom. Ich habe gedacht, so fühlt sich also irgendwie... So fühlen sich die Typen, die sich einen Aktenordner im Gericht vors Gesicht halten, weil sie nicht erkannt werden möchten. Ich musste dann irgendwie dadurch, ohne von irgendeiner Kamera irgendwie auch nur abgelichtet zu werden und dann bei irgendeinem Aufsager, bei einem Bild.de-Reporter durchs Beck da hinten durchzulaufen und bin dann ausgestiegen an der, wie heißt nochmal die Straße, an der, wo auch das KDW ist, ist glaube ich die nicht die Kurfürstenstraße, sondern
nee, die heißt,
also die Verlängerung vom Kudamm.
Hardenbergstraße.
Genau. Ich bin an der Hardenbergstraße ausgestiegen und bin dann so durchgelaufen, zügigen Schrittes durchgelaufen und bin durchs Europacenter durchgelaufen. Musste dann nur einmal über die Budapester und war dann schon direkt im Hotel. Das war ein ganz, ganz guter Kniff, da hat mich dann auch, glaube ich, keiner gesehen. Und vielen Dank
an den Chef von dem Hotel. Ganz kurz, auch wenn es bis da durchgelaufen. Ich finde, das sieht aus wie 1985 da drin. Also wenn man durchs Europacenter in Berlin läuft, finde ich wahnsinnig, das sieht wirklich aus, als wenn die seit 85 die Zeit da stehen geblieben ist in diesem Teil. Findest du nicht, ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen im Augenblick, das ist andere Sorgen.
Ich gehe auch gerne da rein, weil da gibt es diesen diesen 80er-Jahre-Chinesen da drin. Es ist alles wie in den 80er Jahren.
Ja. Da waren wir mit Sibylle Berg essen. Ja.
Aber das war ein anderer Chinese, das war ein Sushi-Laden.
Das war so ein Japaner, wo wir waren.
Genau, und es gibt diesen Ming-Dynastie-Chinesen im Europacenter mit dem Blick raus zur, wo ich übrigens oft sitze, weil kriegst du das Essen, was Deutsche für chinesisches Essen halten. Und ich finde es total geil, diese komischen Panflötenklänge, man hört irgendwie Phil Collins auf chinesischen Instrumenten. Das finde ich total geil. Das ist irgendwie
Welthits auf der Panflöte. Ja.
Das ist für mich immer eine Reise, genauso wie zum Beispiel, wo es das auch gibt, in der Kantine im Metro, in der Metro. Ich weiß nicht, hast du einen Metro-Ausweis?
Ich hatte mal einen, habe ich nicht mehr.
Wurde also mir aberkannt. Der Metro-Konzern hat Olli den Metro-Ausweis entzogen.
Ja,
auf Hinweis des Verfassungsschutzes.
Weil der, das ist wirklich wahr,
wurde
weil
es ein Gefälschter wurde abgeschoben war. Zu Lidl. nur noch eine Duldung bei der Metro. Naja, auf jeden Fall habe ich, wenn du bei der Metro in, ich weiß nicht, ob die immer noch so ist, die Kantine von Metro in Bremen ist wirklich eine Reise in die 70er Jahre. Das ist wirklich, du sitzt da und es gibt auch genau das gleiche Essen. Es gibt so richtige deutsche Hausmannskost auf Masse gekocht. Mega geil, mega geil.
Und der Geschmack, den kennt man auch aus seiner Kindheit noch. Die Erbsen und Wurzeln, das Gemüse, der und Tiefkühl, auch hier, genau. Das und schmeckt alles genauso wie. Das ist sofort zack, bist du wieder 12 Jahre alt mit der kurzen Hose und die Größeren wollen dich verprügeln und du rennst über den Schulhof. Das ist ja so ein bisschen so. Das kommt sofort wieder. Jan, ich bin wahnsinnig am Frösteln hier gerade. Ich habe mich echt ein bisschen erkältet und bin verschnupft. Wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ist das okay für dich?
Für mich ist das okay. Wir wollten eigentlich an dem Abend noch ein Weihnachtslied singen, ne? Weißt, wir wollten ja Stille Nacht,
Heilige
Nacht.
Ja, wir wollten mit allen Stille. Fand ich eine super Idee.
Ja, schade. Zu zweit macht irgendwie keinen Sinn. Und wir haben leider auch so eine Verzögerung, dass es einem nicht möglich macht, irgendwie gemeinsam mit zu singen. Deswegen lass uns das mal bleiben.
Ich würde mich gerne am Ende ein bisschen schade, wir können. Ja, es ist ein bisschen schade und abschließend, dass die letzte Sendung des Jahres ausgerechnet so eine Sendung ist. Und das tut uns sehr leid, wir können es ja nicht ändern und wir können nur abwarten und mal sehen, wann wir die Weihnachtssendung ausstrahlen. Wollen wir noch keinen Termin machen jetzt, oder?
Nee. Genau. Noch keinen Termin. Ich würde mir einen Song wünschen. Ich weiß ja nicht, wie man das jetzt ausspricht. Es ist ein, Nee, doch nicht. Ich muss mir noch einen besseren aussuchen, ganz kurz.
Ja, dann mache ich meinen Song mal zuerst, ja?
Ja.
Ich nehme einen Song von Sam Cooke, den ich sehr schön finde. Und ich glaube, es ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie die Zeit verändert sich gerade. Und ich hoffe, die Zeit wird wieder besser werden. Und A Change Is Gonna Come von Sam Cooke ist ein großartiges Lied. Und ich finde, das passt ganz gut. Und das wähle ich jetzt einfach mal aus.
Ich hab was ganz Schmieriges, aber ich glaube, man ist ja, also an dem Abend ist man, oder war ich dann komischerweise, wenn man so an die Möglichkeiten, seine intellektuellen Möglichkeiten stößt und auch nicht selber nicht mehr weiter weiß, gibt es so zwei Richtungen, in die Leute dann tendieren. Entweder wird man wütend und geht dann irgendwie auf Angriffsmodus, oder man wird irgendwie so ganz still und geht so in sich rein und versucht dann das irgendwie auf die nette Art, und auch so abgedroschen das klingt und so oft das schon irgendwie so hippiesk, das dann irgendwie mit irgendwelchen langhaarigen Typen verbunden ist, aber es ist tatsächlich letztlich, es ist schwierig, das auszusprechen, aber es ist tatsächlich, es ist eigentlich, ist Liebe, ist eigentlich das Einzige, was funktioniert. Und wenn man sich in solchen Situationen da reinlehnt, entlarvt man auch all diejenigen, die Hass wollen. Also gegen Liebe können selbst Nazis nichts ausrichten. Und das macht die vor allen Dingen wütend. Und wer wütend wird, wenn Leute anfangen, nett zueinander zu sein, der kann kein guter Mensch sein, denke ich dann immer. Weißt du, wer wütend wird, wenn Leute zusammenstehen und versuchen, zusammen Dinge zu regeln, obwohl sie unterschiedlich sind. Und wen das wütend macht, der soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Und deswegen wünsche ich mir, obwohl es ein Schlager ist aber das ist macht eine gute Stimmung, ist ein Klassiker aus den 80er Jahren. Frankie Goes to Hollywood und The Power of Love. Auch wenn das wahrscheinlich irgendwie Analsex-Anspielungen da drin sind, aber es ist ein guter Song und ich glaube, es ist letztlich auch fröhliche Weihnachten, die Weihnachtsbotschaft. Und was sind das eigentlich für komische Typen, die irgendwie das christliche Abendland retten wollen, als Agnostiker, die diese Grundbotschaft vom Christentum nicht verstanden haben, dass es irgendwie darum geht, das zusammen nett zusammen hinzubekommen. Und das war übrigens der große USP aller Religionen, warum sich das Ding durchgesetzt hat, weil alle anderen auf Ausgrenzung waren und die Christen gesagt haben, nee, die Idee ist, dass wir das mit Liebe zusammen hinbekommen. Deswegen gibt's diese Religion seit 2500 Jahren. Deswegen feiern auch Leute, die nicht an Gott glauben, gerne Weihnachten, weil die Botschaft stimmt. So.
Ich war neulich in der Kirche. Freundin von mir hat im Chor gesungen. Und ob man jetzt irgendwie gläubig ist oder nicht, die Idee zusammenzustehen da irgendwie und man singt Lieder zusammen, finde ich auch immer noch schön und gut. Und das ist vielleicht das, weiß ich nicht, was man auch vielleicht irgendwie sagen kann. Es ist immer so blöd, so dann auf einmal so kitschig zu reden, aber du hast vollkommen recht. Liebe und Zusammenhalt und ein Glaube an eine bessere Welt, wenn man das irgendwie in sich trägt, dann
ja, und könnte nochmal irgendwie, ja. Ja. Also ich meine, letztlich, wenn man ganz ehrlich ist, keiner kennt die Antwort. Niemand weiß, was ist. Weißt du, wenn es darauf ankommt, kann sich keiner irgendwo festhalten, außer an anderen Leuten, die sich auch nirgendwo dran festhalten können. Naja. So, aber bevor es jetzt hier zu volkstümlich wird und zu platitüdenartig und man da sich irgendwie von Leuten, die es alle besser wissen, sich damit auseinandersetzen muss, dass man ja. solche Sachen denkt.
Das ist das Problem. Ich habe nichts gepostet oder so, weil ich auch immer Angst habe vor Kommentaren und dann wieder irgendwie den Glauben verliere an irgendwelche Leute oder an die Menschheit. Und ich will mich gerade nicht so runterziehen lassen. Ich will gerade für meine Freunde und die Leute um mich herum da sein. Und ich finde es manchmal auch ganz gut, dann nichts zu machen. Das heißt noch lange nicht, dass man keine Meinung oder keine Haltung hat, sondern man muss sich nicht immer mit der Außenwelt konfrontieren, weil man weiß, da warten nur ein paar Leute drauf, irgendwas Schlaues zu schreiben, weil sie wahnsinnig unglücklich mit sich selber eigentlich sind, sich das aber nicht eingestehen wollen und deswegen auf alles rumhacken, was ihnen in die Finger kommt. So, ne?
Und vor allen Dingen glauben, dass sie eine Antwort haben auf Fragen, auf die niemand eine Antwort hat, haben und es nicht akzeptieren können, dass es darauf keine Antworten gibt. Ich denke immer in solchen Situationen, ich entfremde mich so von meinem eigenen Beruf und bin eigentlich dafür, da Witze zu machen. Und man ist mir manchmal einfach gar nicht danach und versuche mich dann immer mit so einer Mischung aus, ich muss mich jetzt zurückhalten und irgendwie, sonst nimmt man mir den Zyniker nicht mehr ab, weißt du, mit dem ich mein Geld verdiene.
Das ist auch das Problem, warum ich diese Sendung aber auch nicht ausstrahlen kann. Wir waren wirklich, glaube ich, ganz witzig, haben krasse Sprüche gebracht, aber das jetzt zu bringen, das passt dann irgendwie auch nicht und man fühlt sich selber ein bisschen schlecht dabei, weil dafür wird man auch oft dafür bezahlt, dass man witzig ist und Scheiße labert, sage ich mal. Und auf einmal kann man das nicht mehr von Herzen machen, weil sowas ist. Na? Also, dass man auf einmal anfängt, sich schlecht zu fühlen mit dem. So. Aber ich hoffe, das wird sich alles wieder ändern.
Genau. Also, dann jetzt nochmal aufbauende Worte. Erstmal, wir sind wieder da am Ende Januar tatsächlich. Wir brauchen ein bisschen Urlaub. Und ich habe mich vertan in meinem Winterurlaub. Sorry, wir hätten eigentlich eine Woche eher schon wieder da sein müssen. Ich habe mich mal vertan. Ist egal. Am 29. Januar.
Genau,
ist die erste Fest- und Flauschig-Sendung für das Jahr 2017. Und wenn man ganz fest daran glaubt, dass 2017 ein tolles Jahr wird, dann wird es vielleicht auch ein gutes Jahr. Ich meine, beschissener kann es eigentlich kaum werden. Jetzt haben alle was, wogegen sie kämpfen können. Und eben nicht irgendwie Frank Zanders Gänseparty. Ist auch ehrlich gesagt, wenn das jetzt der Grund ist, sich aufzuregen, dann weiß ich gar nicht, ob es eventuell auch vielleicht ganz gut ist, dass jetzt ein paar neue Gründe dazugekommen sind. Dinge, gegen die man ankämpfen kann. Und das kann man ja 2017 machen, für die es sich mehr lohnt zu kämpfen als Frank.
Ich glaube, man hat auch die letzte Zeit genug im Internet verbracht, genug geschrieben, genug gelesen. Vielleicht ist auch mal Zeit, sich wieder zwischenmenschlich so ein bisschen mehr fallen zu lassen. Genau, das war's für dieses Jahr mit Fest und Flauschig. Ne? Wir sehen uns nächstes Jahr am 29.01.
Ich wünsche dir ein frohes Fest. Ich wünsche du komm
wünsch
gut
dir
hin.
Auch mal lieber.
Zwischen den Jahren, knall nicht so viel, Silvester. Denk an die Explosion die Explosion auf dem mexikanischen Feuer? Also, sorry, es sind 29 Leute gestorben auch, ne, aber ich meine, was ist denn das für eine Idee, einen Freiluftmarkt für Feuerwerkskörper zu machen?
Letztes Jahr war das, ne?
Das war vor 2 Tagen. Ich schickte mal diese Explosion, Alter, Roland Emmerich dreht Independence Day 3.
Ich will was Schönes sehen, Jan.
Es ist wirklich so obskur, dass du denkst, sag mal, was ist das für eine beschissene Idee, einen Markt, auf dem massenhaft Feuerwerkskörper gelagert sind, abzuhalten. Sag mal, seid ihr bescheuert, denkst du dann da so. Naja, komm gut hin, Olli. Liebe Leute, kommt gut hin. Guten Rutsch. Das nächste Jahr wird besser.
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube auch, das nächste Jahr wird besser, wirklich.
Ich glaube auch. Schlechter kann es kaum werden. Always look on the bright side of life. Es ist nun mal so. Am Ende wissen wir alle nicht, worum es geht. Und das ist doch eigentlich auch ganz schön. Das verbindet einen doch auch irgendwie. Dass keiner weiß, wo es lang geht. Und man sollte den Leuten misstrauen, die behaupten, sie wissen, wo es hingeht. Die wissen es nämlich eigentlich auch nicht. Muss nur lange genug fragen, dann stehen sie auch da und haben auch keine Ahnung, wo die Babys eigentlich herkommen. Naja. Gut. Frohes Fest, guten Rutsch.
Frohes Fest, schön. Guten Rutsch.
Lasst euch nicht ärgern von den Verwandten und esst was Schönes. Und im Januar wird schön, geht wieder, Massephase wird dann in Muskeln umgewandelt. Dann geht's wieder, dann wird der Körper wieder gestellt.
Genau, dann wird er mega in Shape.
Tschüss, Olli.
Alles klar. Tschüss, Jan. Bis dann.
Tschüss, Konstantin. Schöne Grüße an Henk, der das jetzt auch nochmal. Tschüss, Christine. Tschüss, Anna.
Tschüss alle.
Vielen Dank vor Music.
Tschüss, Philipp.
Genau.
Alex Richter, vielen Dank, Wilko, und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und für alle, die da waren bei der Weihnachtsshow. Und
Ton Alex, vielen Dank an alle. Vielen Dank, Dankeschön Tempodrom, Dankeschön Zirkus Roncalli, vielen Dank, liebe Pferde, danke Palina, danke Lars Eidinger, danke Bastian Pasewka, großes Sorry und vielen Dank an alle. Tschüss.
Warte mal, danke an alle hast du gerade gesagt, ne?
Ja, nicht an alle?
Was kommt jetzt?
Doch, danke an alle. Ja, kommt mal was zum Schluss. Wer beendet das Jahr? Komm, ist Westernhagen?
Nee. So! Hey! Hier ist Olli nochmal. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die sich diese CD angehört haben. Oh. Und als kleinen Abschiedsbonus kommen jetzt nochmal alle Buchstaben, die ich gesungen habe, hier auf die Bühne für euch. Da ist das A nochmal. Da kommt das A an. Guckt ihr das A. Applaus fürs A. Hey! Da ist das B. Das B. Und das ist C. Guck mal, das C hat einen Anzug an. Da ist das D. Das E kommt auch. Das F ist da. Das G. Da ist das G. Guck mal, wie schön das G aussieht. Das H. H, sag mal was. H. Das H ist da. Da kommen sie alle an. Die ganzen Buchstaben. Das J. Nee, das I erstmal. Jetzt, J, lass mal das I vor. Lass das I mal vor. Das ist I. Das ist das J. K, L, M. Alle sind sie da. Da kommt das M im Anzug. Guck mal, von Yves Saint Laurent. Der Anzug fürs M. Auch dabei. Da. O, das O ist da. P, Q, das Q. Applaus fürs Q nochmal. Q, das war super. Alle sind sie da. Wer kommt denn da? Da sind die Buchstaben alle durch. Und jetzt, wer kommt da noch? Ah, da kommen die Instrumente. Guck mal, da kommt die Gitarre nochmal. Okay. Da ist die Gitarre, die hat auch mitgemacht. Die Gitarre.
Reicht jetzt auch, ne? Also.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.